Und das war damals tatsächlich so der letzte Tropfen sozusagen, der dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, so dieses Modell, wie das die Gruppe bei Angel City an den Start gebracht hat, das muss es doch auch natürlich in adaptierter Form passend für den deutschen Markt. Das muss doch auch hier in Deutschland und ganz konkret auch in Berlin funktionieren. Das kann ich so ganz klar sagen, das war unser Vorbild oder ist weiterhin auch unser Vorbild.
Ja, das ist spannend, sehr gut.
Also auch ich habe mit Belieg das Rad nicht neu erfunden. Ich habe eher in eine andere Branche geschielt, aber tatsächlich auch in die Staaten einer Designerin Jessica Walsh, die Ladies Wine & Design gegründet hat und eigentlich genau vom Konstrukt her das, was Belieg umsetzt und erreichen will, nur halt in einer anderen Branche.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Ich habe in dieser heutigen Folge zwei ganz großartige Gründerinnen aus dem Sportbusiness mir vors Mikrofon geholt und das war ein sehr umfangreicher Austausch wieder mal. Deswegen haben wir auch wieder zwei Folgen draus gemacht. Ihr hört heute die erste Folge. Und zwar habe ich gesprochen mit Stephanie Convalvis Norberto. Und ihr kennt Steffi wahrscheinlich von ganz vielen Bühnenauftritten und ganz vielen Podcast-Aufnahmen und anderen Veröffentlichungen als Gründerin von The League. Sie erzählt uns einmal, was sie sich dabei gedacht hat, was die Idee ist von The League und wie sich das entwickelt hat in den letzten 5 Jahren. Und auf der anderen Seite habe ich gesprochen mit Lisa Vera. Lisa ist eine von 6 Gründerinnen und Investorinnen beim FC Victoria Berlin. Aktuell führt sie dort auch dann die Tagesgeschäfte. Und das ist auch eine ganz spezielle Gründung, die Victoria Berlin da hinter sich gebracht hat. Und da sprechen wir mit den beiden sehr intensiv über ihre Herausforderungen bei der Gründung, ihre besonderen Anforderungen, aber auch das, wo sich ihre Idee hinentwickeln darf. Und das war ein sehr umfangreiches Gespräch. Deswegen haben wir, wie gesagt, 2 Teile. Heute den ersten Teil mit den beiden. Und dann hören wir nächste Woche den 2. Teil. Euch viel Spaß mit dem Interview. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute freue ich mich sehr über diese beiden Gesprächspartnerinnen, die ich heute hier im Podcast habe. Es geht um das Thema Gründen, es geht um das Thema Gründen im Sport, im Sportbusiness. Und dann haben wir auch noch 2 Gründerinnen hier im Podcast. Und da freue ich mich sehr, dass wir dann auch da einen Blick drauf werfen, was ist eigentlich die Besonderheit für das Gründen, auch als Gründerin im Sportbusiness. Aber dazu dann später mehr. Ich freue mich jetzt erstmal begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite hier auch aus Hamburg zugeschaltet, Stephanie Gonzalez Norberto. Und ihr kennt Stephanie wahrscheinlich als der Kopf und die Gründerin von The League Community. Und was das ist und was sie da genau macht und was sie damit vorhat, das wird sie uns gleich erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Steffi.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Und dir gegenüber geschaltet, ein paar 100 Kilometer weiter östlich, nehme ich an, ein Projekt, eine Gründung, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und über die wir einmal sprechen wollen und die mit Sicherheit ganz außergewöhnlich ist, nämlich die eines besonderen Projekts, habe ich gesagt, im Profifußball der Frauen. Die Rede ist von FC Victoria Berlin und wir haben hier die Co-Founderin Lisa Vera am Apparat. Moin Lisa, schön, dass du da bist.
Moin zusammen, ich freue mich auch.
Und wahrscheinlich habe ich auch schon mit Projekt und mit Community und mit Idee ganz viele Begriffe verwendet, die ihr vielleicht nochmal richtig stellen könnt. Das freut mich, dass wir diesen Podcast heute dafür nutzen können. Und möchte aber jetzt als allererstes einmal kurz eintauchen in eure Vorstellung. Das heißt, Steffi, vielleicht magst du beginnen und einmal sagen, wer du eigentlich bist, wie du in diese Rolle gekommen bist. Du hast auch noch eine andere Rolle. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie das Sportbusiness dich gepackt hat und wie du da hingekommen bist.
Ich komme eigentlich aus dem soziokulturellen Bereich, also so eine klassische Quereinsteigerin und bin vor 7 Jahren aus dem sozialen Bereich, also eher so Sicherheit. Bei der Stadt Hamburg habe ich gearbeitet und bin dann sozusagen eher so in diese unsicheren Sphären eingetaucht beim FC St. Pauli. Da bin ich nun seit 7 Jahren tätig als pädagogische Leiterin im Nachwuchsleistungszentrum und bin da für die pädagogische Strategie im NLZ zuständig, wo es sozusagen um die systematische Talententwicklung von jungen Menschen geht, wo ich unter anderem sehr stark mit der Leitung, sportliche Leitung und Coaches arbeite und dann aber auch sozusagen eine pädagogische Strategie entwickle, wo es auch um das Thema Werte geht. Nicht nur die Werte vom FC St. Pauli, sondern Werte und Identität von den, von den Kindern und Jugendlichen. Tatsächlich vor 7 Jahren habe ich nicht damit gerechnet. Es war auch nie in meinem Plan. Sportbusiness war immer weit entfernt. Ich habe mich immer für Fußball interessiert und Fußball gespielt und war auch aktive Stadionbesucherin, damals noch in Dortmund, denn da bin ich geboren und aufgewachsen. Aber tatsächlich, wenn man mich immer fragt, wie bin ich so in das Sportbusiness gekommen, muss ich immer sagen, ich habe keine romantische Liebesgeschichte dazu. Ich habe einfach gesucht und gefunden und damals über Roger Stills, aktuell Sportdirektor St. Gallen, wurde ich dann halt eingestellt und bin seitdem in dieser Position und habe natürlich recht schnell gemerkt, okay, als eine von wenigen Frauen, damals noch als einzige Frau in der leitenden Funktion im Nachwuchsleistungszentrum, ganz wichtig, im NLZ und nicht auf weiteren Ebenen, habe ich natürlich schnell Irritationen verspürt, Dinge, wo ich mir denke, boah, da müsste eigentlich viel mehr passieren im Sport und Sportbusiness, und hatte ganz schnell die Idee, eine Initiative und Community aufzubauen, also kurzum eigentlich eine Brand, die dafür sorgt, dass das Thema städteübergreifend deutschlandweit Reichweite bekommt, Sichtbarkeit bekommt. Und genau, und so ist The League entstanden, eine Grassroot-Initiative, wo wir die letzten Jahre eine Community aufgebaut haben.
Sagt sie so mit dem Abschlusssatz ihrer Vorstellung, haben wir das aufgebaut. Das gibt es jetzt schon eine ganze Zeit lang. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du 2020 damit gestartet?
Ja, korrekt. Genau, ja, gibt es jetzt seit 5 Jahren. Also wir verstehen uns als eine deutschlandweite Initiative und Community und sind aktuell in 5 Städten vertreten. Und das ist auch die langfristige Idee und Vision von The League. Ich sage immer ganz gerne, ich als Person bin da zwar mit dem Kopf sozusagen im Vordergrund, um The League voranzubringen, aber meine langfristige Idee ist eigentlich als Person, mich komplett zurückzuziehen und den Menschen, die sozusagen Zeit und Lust haben, The League voranzubringen, ihnen die Möglichkeit zu bieten, The League umzusetzen in der jeweiligen Stadt. Heißt konkret, um so aus diesem Abstrakten rauszugehen, wir haben regelmäßige Events, die sogenannten Matches in wechselnden Locations, wie zum Beispiel bei LinkedIn, Google, Adidas oder auch Werder Bremen, wo wir einen soziologischen, psychologischen Ansatz verfolgen. Also wir haben sogenannte Safer Spaces. Das ist dann ein geschlossener Raum für Frauen und nicht-binäre Personen, wo es darum geht, über unterschiedliche Themen zu sprechen, von Verhandlungen bis mentale Gesundheit im Sport und Sportbusiness mit unterschiedlichen ExpertInnen, um da eigentlich auch aufzuzeigen, wieder Sichtbarkeit, Empowerment und ein Stück weit auch zu inspirieren. Denn das ist das, woran es oft noch scheitert, dass es oft an Sprache fehlt. Was ist denn eigentlich das strukturelle Problem im Sport und Sportbusiness? Und das ist das, was wir machen auf unterschiedlichen Ebenen. Und ja, ich sage das so salopp, weil ich das teilweise oft nicht greifen kann, dass ich damals ja alleine gestartet bin, natürlich in Unterstützung von meinem Freundeskreis, was einen so ein bisschen gepusht hat, aber jetzt so in der Retrospektive denke ich manchmal oder wird mir bestätigt, dass sehr wohl ein einziger Mensch eine Idee haben kann und in seinem eigenen Wirkungsbereich was, das klingt immer so banal, aber ja doch was bewegen kann und sozusagen so eine Irritation bringt. Ich komme ja eher aus der Pädagogik, Psychologie, also wir brauchen ja Reibungen, wir brauchen Irritation, um ins Nachdenken zu kommen. Und das war das, wo ich vor 5 Jahren mich gefragt habe, okay, aus meiner Rolle, ich bin pädagogische Leiterin, was ist meine Expertise, worin bin ich gut? Ich kann gut Events organisieren, ich bin gut in Menschen in Mittelpunkt stellen, ich habe ein strategisches Denken. That's it. Ich mache die regelmäßigen Events und sorge dafür, dass das ganz groß wird. Und ja, diesen Weg fahren wir, Tendenz steigend. Die Idee ist natürlich, in weiteren deutschen Städten unterwegs zu sein. Man munkelt, dass wir vielleicht auch mal über Deutschland hinaus rüberschielen wollen. Und es einfach macht ganz viel große Freude. Und man muss aber auch sagen, und das ist die Realität, das glaubt man dann auch nicht und vielleicht die Zuhörenden jetzt auch, das ist ein Ehrenamt. Wir machen das alle, also wir sind alles Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, Verein. FC Victoria Berlin haben wir auch 2 Ehrenamtliche, bis Sky Sport News oder Veolia Hamburg Towers. Wir machen das alle ehrenamtlich, also on top, weil wir dafür brennen und weil wir daran glauben. Und ich bin davon überzeugt, was The League so erfolgreich macht, ist die Identifikation mit uns. Also, dass die Community, die Zielgruppe in erster Linie Frauen und nicht-binäre Personen und darüber hinaus dann natürlich auch Unternehmen, sich mit uns identifizieren können. Weil wir sind ja genau die Gruppe, um die es geht. Wir bewegen uns ja tagtäglich im Sport und Sportbusiness. Und das sorgt für Identifikation und Repräsentation. Und das ist das, was für Authentizität sorgt. Und das macht The League dann halt am Ende des Tages auch so erfolgreich.
Da habe ich einmal nachgefragt und durch die Nachfrage habe ich wieder so viele Punkte notiert, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Aber erstmal vielen Dank, Steffi, für diese dann doch jetzt ja auch emotional aufgeladene Vorstellung. Wir schalten einmal nach Berlin, würde ich sagen, denn die Lisa hat ja auch einen ganz beeindruckenden Karriereweg hinter sich. Und vielleicht magst du uns da einmal abholen, Lisa, und einmal sagen, was waren deine Positionen vorher, was waren deine Schritte in dieses Sportbusiness? Was hat dich denn jetzt dahin getrieben?
Ja, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen gestartet wie Steffi, nämlich auch, dass ich selber Fußball leidenschaftlich gespielt habe und mich irgendwie mit diesem Thema Fußball und Sport mehr und mehr beschäftigt habe in meiner Jugend und irgendwann den Beschluss, aber entgegengesetzt zu Steffi geschlossen habe, dass ich das irgendwie auch spannend fände, beruflich mich damit zukünftig auseinanderzusetzen, und habe dann Sport studiert in Köln an der Sporthochschule. Und ja, wie gesagt, hatte so eine Faszination irgendwie beim Thema Sportbusiness oder ganz konkret Fußballbusiness. Und das war irgendwie so das Ziel, was ich immer im Kopf hatte während des Studiums. Da möchte ich irgendwie hin. Wollte früher tatsächlich Moderatorin bei der Ransat 1 Bundesliga-Show werden. Die gab es ja damals noch. Habe deswegen Medien und Kommunikation studiert. Hat dann nicht geklappt mit RAN. Sondern ich bin dann erstmal zum HSV gegangen, habe dort 3 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet. Dort als Assistent der sportlichen Leitung. Das war eine total spannende Zeit, einfach mal so einen Einblick zu bekommen in so einen Verein und auch vor allem die Nachwuchsarbeit. Bin dann aber nochmal, habe so ein bisschen die Branche in dem Sinne gewechselt, dass ich dann doch in Richtung Kommunikation und Marketing gegangen bin. Hab dann bei Jungfmann Sports angefangen, war dort tatsächlich die erste Mitarbeiterin, also auch eine super, super spannende Zeit, war dort insgesamt, ich glaube, fast 5 Jahre in dem Bereich Beratung, also hab Kunden betreut, Jungfmann Sports natürlich eine Sportmarketingagentur, also wir hatten fast ausschließlich Kunden aus dem Sport, ganz viele Vereine, aber auch Verbände und Unternehmen, die im Sport tätig sind. Total, wie gesagt, spannende und interessante Zeit, sehr viel gelernt, und bin dann den Schritt von Hamburg nach Berlin gegangen und war dann hier in Berlin als Brand Marketing Lead bei OneFootball tätig, der Fußballplattform. Auch super spannend und war auch ein sehr bewusster Schritt, weil mich dieses ganze digitale Start-up, dieser Bereich total interessiert hat und ja, ich deswegen auch dort mal meine Erfahrung sammeln wollte, und in der Zeit bei OneFootball ich dann auch in Kontakt gekommen bin mit meinen anderen Gründerinnen von Victoria. Wir sind ja insgesamt 6 Frauen, die Victoria Berlin vor jetzt 2,5 Jahren, ja, 2022, ja, ist immer schwierig zu rechnen, übernommen haben, das Team, und eine GmbH gegründet haben, um halt das Team von Victoria Berlin in die Bundesliga zu führen. Und genau, und das mache ich seit dem Start, also seit 2022, seit dem Sommer bin ich hauptberuflich Geschäftsführerin bei Victoria Berlin, darf mich um alle operativen Business-Themen kümmern. Ich habe noch ein Gegenpart, eine sportliche Leitung an meiner Seite, die alles auf dem Platz und mit dem Trainerteam koordiniert, und ich darf alle anderen Themen rund um, also angefangen natürlich von Marketing, Sponsoring, Kommunikation, aber auch so Finance, HR, das liegt alles bei mir, und ich mach das mit sehr großer Euphorie, weil tatsächlich das Thema, ja, Frauenfußball, das schwang bei mir natürlich immer mit, weil ich halt auch selber gespielt habe und ich immer total, ja, ein großes Interesse natürlich daran hatte, dass dieser Bereich auch weiter wächst, und ich tatsächlich dann doch aber in den Stationen vorher immer so ein bisschen dann doch gegen verschlossene Türen gerannt bin, weil das Thema einfach vor 6, 8, 10 Jahren noch nicht so, sag ich mal, sexy war, wie es im Moment ist und so ein Momentum hat. Und das hat mich immer wahnsinnig frustriert. Und deswegen war ich so dankbar, als ich die anderen Gründerinnen und diese Idee kennengelernt habe mit Victoria Berlin, weil das jetzt so der perfekte Fit für mich ist aus wie gesagt, Fußball-Business, aber vor allem halt auch Frauenfußball und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Danke dir. Das hast du auch gesagt, du hast gespielt. Vielleicht auch an euch beide die Frage. Höherklassig, habt ihr das auch gedacht, dass es da vielleicht auch eine Karriere geben könnte im Sport, also im Sportsport?
Bei mir tatsächlich nicht. Das hatte ich gar nicht. Genau, ja.
Nee, bei mir, ich war so jemand, ich habe irgendwie alles mal gemacht, sämtliche Sportarten. Deswegen, ich hatte keine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Talent in einer bestimmten Sportart hatte. Und außerdem, mein Trainer damals hatte relativ früh, also da war ich auf jeden Fall nicht mehr im Jugendbereich, aber relativ früh irgendwann in irgendeiner Diskussion gesagt, ja, Lisa, bei dir ist das Potenzial ausgeschöpft. Also da geht's nicht mehr weiter nach oben. Deswegen, es war okay, war guter Amateurbereich, aber nicht in irgendeinem Leistungsbereich unterwegs.
Schön, wenn Menschen so motivierende Wörter finden, ne?
Total, ist auch eingebrannt in meinen Kopf. Man kriegt auch immer wieder um die Ohren gehauen, den Satz.
Ausgereizt. Das ist ja dann schon sehr früh in deiner beruflichen Karriere sowohl der Plan gewesen, wenn du sagst, du wolltest Moderatorin werden, dann aber auch der Weg, den du eingeschlagen hast, Jungformat Sports, also bei einer Agentur, dann OneFootball, also im Digitalen, aber dann immer wieder im Sportbereich und dann jetzt auch Victoria Berlin. Das heißt, für dich war die Idee im Sportumfeld auch deinen Weg zu finden, von vornherein so ausgeprägt, dass du das auch gar nicht mehr verlassen hast und dich umgeguckt hast.
Genau, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also ich lieb das Thema Sport insgesamt. Einmal, weil ich selber wahnsinnig gern Sport mache, aber weil, was Steffi auch gesagt hat, dieses Emotionale, was man halt dann mit dabei hat, das macht so viel Freude. Natürlich gibt's auch Situationen oder Momente, wo man frustriert ist, ohne Frage. Aber so grundsätzlich diese Stimmung, die man mit Sport verbindet, ist doch erstmal positiv. Und deswegen hat mir das total Spaß gemacht. Und deswegen war es für mich irgendwie immer klar, dass ich in dem Bereich bleiben möchte. Und ich habe bis jetzt auch noch nichts anderes gefunden, wo ich sage, okay, das lohnt sich dafür, jetzt den Sport zu verlassen.
Nee, bleib mal ruhig. Es ist ja noch nicht ganz zu Ende euer Projekt. Ganz im Gegenteil, da darf ja noch einiges entstehen. Vielleicht wirft mir da noch mal einen Blick drauf. Du hattest gesagt, du bist hauptamtlich als Geschäftsführerin eingestellt, hast noch eine sportliche, auf der sportlichen Seite noch eine Kollegin. Wie ist sonst die Struktur bei eurem Verein? Also wir müssen einmal vielleicht erklären, das ist also, ihr spielt noch in der dritten Liga, noch, weil ihr habt so ein, zwei Anläufe schon gestartet und wahrscheinlich kommt der dritte Anlauf jetzt. Aber vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären, wie ist die Struktur rund um den Verein?
Also man muss sagen, Victoria Berlin als Verein ist ein wahnsinnig großer Verein, traditionsreicher Verein in dem Sinne, dass es ihn schon sehr lange gibt. Wir haben, ich glaube, 1700 aktiv spielende Mitglieder und der Verein war damals schon, wie man es ja auch aus den Profistrukturen ganz häufig kennt, es gibt den e.V. und es gibt eine ausgegründete oder gab damals schon eine ausgegründete GmbH, wo vor allem das Männerteam drin war und die U19 und U17, aber auch die Frauen. Weil auch bei Victoria Berlin, auch bevor wir eingestiegen sind, gab es schon einen Investor, der dort auch immer noch tätig ist. Und als wir gekommen sind, mit dieser Idee, ein Frauenteam zu übernehmen, war für uns super, super wichtig, dass wir das eigenständig machen. Also, dass wir nicht nur die Abteilung Frauen übernehmen, sondern dass wir wirklich auch eine eigene GmbH gründen, damit wir deutlich eigenständiger auch agieren können. Deswegen haben wir damals das Frauenteam aus dieser, wir nennen es immer Männer GmbH, rausgegründet und haben halt jetzt, und ich glaube, das ist immer noch ein ziemlich einzigartiges Konstrukt in Deutschland. Wir haben den e.V. quasi als Mutterverein und darunter jetzt eine GmbH, wo weiterhin das Herrenteam agiert und halt die Frauen GmbH, wo halt das Frauenteam drin ist. Und genau, wir haben nach und nach, also mit Start 2022 war ich die Einzige, die da so ein bisschen vor sich hingearbeitet hat und haben nach und nach jetzt aber ein Team aufgebaut, ein Geschäftsstellenteam in dem Sinne, was aus teilweise Vollzeitangestellten besteht, aber auch Freelancer. Weil am Ende, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir natürlich haben gegenüber den großen Vereinen, die Frauenteams haben, wir müssen uns halt unsere Strukturen selber aufbauen. Also wir können nicht zurückgreifen auf jetzt das Sponsoring-Team von dem Männerteam oder können dort halt auf Infrastrukturen aufbauen, sondern wir müssen das halt selber alles aufbauen, was aber wie gesagt natürlich auch ein totaler Vorteil ist auf der anderen Seite, weil man das so gestalten kann, wie man es selber möchte und wir da nicht irgendwie schon sehr festgefahren sind.
Erlaubt mir noch einmal tiefergehend in die Operative. Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt jetzt da Trainingsplätze oder die Plätze zum Spielen. Wer bezahlt den Greenkeeper? Habt ihr da einen Vertrag mit dem Verein, dass ihr da das nutzt? Oder andersrum, haben die einen Vertrag mit euch, dass ihr das pflegt und nutzt? Habt ihr euren eigenen Platz? Also die ganz operativen Abwicklungen da. Und führt ihr am Ende von der GmbH am Ende eines Jahres, einer Saison, denn eure Gewinne, eure Überschüsse ab in den Verein, in den Hauptverein? Also vielleicht ganz kurz das Konstrukt dahinter. Ja.
Es wäre richtig, richtig schön, wenn wir schon Gewinne hätten. Das ist tatsächlich noch ein bisschen ein Weg. Das ist halt auch eine große Herausforderung. Auch ja, also es ist ja relativ öffentlich auch oder ist ja auch bekannt, dass halt Frauenfußball jetzt noch nicht, auch die Profiteams in der Bundesliga jetzt nicht alle profitabel im Moment arbeiten können. Das ist halt das Ziel auch bei uns, dass wir, wenn wir in die Bundesliga kommen, dass man dann zumindest mal eine schwarze Null schreibt. Aber es ist halt immer noch, Frauenfußball ist halt noch Investition. Deswegen die Gewinne führen wir nicht in den Verein ab, wie gesagt, weil es die einfach noch nicht gibt. Wir haben tatsächlich mit dem Verein eine Einigung, dass wenn wir Gewinne erwirtschaften, dass halt ein Prozentsatz auch wieder in den Verein geht. Natürlich, beim Verein sind ja auch die Frauen- und Mädchenteams. Also es gibt noch 11 weitere Teams im Verein, wo Frauen und Mädchen spielen, wo wir auch eine total enge Bindung haben, weil das natürlich auch Nachwuchs für unser Team wiederum bedeutet. Genau, und jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen.
Ich hätte ganz operativ gefragt, also leiht ihr oder mietet ihr den Platz, ach, die,
ja,
Greenkeeper?
Ja, das habe ich direkt wieder verdrängt, weil das so eine recht schwierige Situation ist. Das kennen eigentlich, glaube ich, fast alle Vereine, dass die Plätze in den wenigsten Fällen, vor allem gerade in den Städten, wirklich den Vereinen gehören, sondern die gehören der Stadt. Und das ist bei Victoria Berlin genau das Gleiche. Das heißt, sowohl der e.V. als auch wir sind darauf angewiesen, dass die Stadt uns Plätze zuteilt. Das ist für uns in dem Sinne eine schwierige Situation, weil die Stadt einen e.V. oder ein Uniteam oder die Kirchenliga immer vorzieht vor einer GmbH. Weil die unterscheiden nicht zwischen, okay, das ist eine Fußball-GmbH, die spielen auch Fußball, oder das ist ein Unternehmen, was, keine Ahnung, Kosmetikprodukte vertreibt, so, und deswegen, die betrachten uns als GmbH und wir sind die Letzten, die Plätze bekommen. Und auch das, glaube ich, weiß jeder, es gibt zu wenig Fußballplätze in Städten in ganz Deutschland, das heißt, es ist ein akuter Mangel da, das heißt, es gibt mehr Anfragen an Kapazitäten für Fußballplätze, als dass es diese Plätze gibt. Das heißt, für uns ist es super, super schwierig, an Trainingszeiten zu kommen. Das ist auch eine große Herausforderung, die wir seit Anfang an haben und wo wir jetzt halt versuchen, durch die immer mehr professionelleren Strukturen halt auf Zeiten zu kommen im Nachmittag, früher Nachmittag oder teilweise Vormittag, weil dort natürlich diese Plätze von den Vereinen noch nicht genutzt werden. Aber wenn wir sagen, also wir sind nicht in der Situation, dass wir sagen können, ach, wir möchten gerne 5-mal die Woche um 18 Uhr trainieren. Da sagt uns die Stadt, das ist ein schönes Vorhaben, aber wir haben keine Kapazitäten für euch. Da könnt ihr gerne hier diesen Rand an der Seite vom Platz nehmen, aber wir haben im Prinzip sonst nichts für euch. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir ganz normal Miete an die Stadt zahlen müssen für diese Plätze.
Steffi, jetzt haben wir gehört, dass es bei Victoria Berlin noch keine Gewinne abzuschöpfen gibt. Das kommt erst noch. Aber sag mal, wie ist denn euer das Konstrukt von The League? Gibt es da einen Mitgliedsbeitrag? Kann ich da spenden? Hast du auch Sponsoren? Wie viele, du hast gesagt, ihr seid in mehreren Städten, wie viele Köpfe wirken da mit und wie werden die bezahlt? Oder also vielleicht kannst du das Konstrukt uns auch nochmal erklären.
Ja, also ich bin vor 5 Jahren gestartet und die Idee war erstmal ganz klassisch Grassroot-Initiative, also einfach mit dem, was ich habe an Ressourcen, und das war damals halt Zeit und meine Ideen, erstmal ganz niedrigschwellig diese Events zu organisieren und immer in Synergien mit anderen Unternehmen, Vereinen. Das heißt, Unternehmen und Vereine haben die Möglichkeit, unsere Matches zu hosten und uns ihre Ressourcen, in dem Fall Location, Getränke und alles, was irgendwie on top gebraucht wird, zur Verfügung zu stellen, um überhaupt das erst möglich zu machen, damit wir mit dieser wichtigen Zielgruppe auch einen Raum haben, um da in die Gespräche zu gehen. Damals, weiß ich noch, war ich alleine unterwegs. Das war so zu Zeiten von Corona, wo, glaube ich, man war alleine zu Hause. Man hatte aber nicht das Gefühl, dass man alleine war, Zeiten von Clubhouse und allem drum und dran. Und es war aber der große Vorteil, weil ich dadurch recht zügig deutschlandweit mit Menschen in Kontakt war. Das wäre gegebenenfalls anders gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und damit war ich eigentlich schon so einen Schritt weiter, weil The League dann nicht nur in Hamburg bekannt war, sondern auch darüber hinaus. Und sehr schnell war klar, okay, ich schaffe das einfach de facto alleine nicht mehr. Und habe dann angefangen, proaktiv Menschen anzusprechen, die ehrenamtlich unterstützen wollen. Und das heißt, ein Ehrenamt ist unentgeltlich. Also von Geld ist hier dann erstmal überhaupt nicht die Rede. Stand jetzt haben wir 5 Städte, Bremen, Hamburg, Köln, München und Berlin, wo jeweils 2 bis 3 Köpfe vertreten sind, die The League repräsentieren, unterschiedliche Expertisen haben. Und Ziel ist es, in erster Linie die Matches umzusetzen, die in jeder Stadt bis zu 3-mal stattfinden. Ich habe immer gesagt, The League soll organisch wachsen und dann schauen wir mal. Und seit letztem Jahr werden auch Unternehmen wie unter anderem LinkedIn auf uns aufmerksam, klopfen an unserer Tür und wir merken, alles klar, das Organische bleibt natürlich, was so das Wachsen angeht. Nur wir müssen jetzt, das sage ich immer ganz gern, The League muss erwachsen werden. Und darin befinden wir uns gerade, dass wir sozusagen die sogenannten City-Teams haben, also die 2 bis 3 Köpfe, die regelmäßig die Matches organisieren in wechselnden Locations. Und darüber hinaus gibt es ein Global-Team mit unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Kommunikation, Finanzen oder auch Strategie. Und meine Aufgabe ist, also da ist natürlich Victoria Berlin schon meilenweit voraus, mich jetzt auch mit so einer offiziellen Gründung auch auseinanderzusetzen. Ich bin tatsächlich total motiviert, aber habe da auch großen Respekt vor, denn wenn man sich so die Berichte anschaut und die Zahlen anguckt, scheint es für weibliche Gründerinnen nicht so einfach zu sein. Ich bin erstmal total positiv gestimmt. Aber das sind jetzt tatsächlich die nächsten Schritte, die wir gehen. Denn wir kommen von, wir sind und wir wollen eine sozusagen eine Wertegemeinschaft sein, also eine Community. Und jetzt sind wir so weit, dass wir halt wirklich über Sponsoring sprechen können, Partnerschaften sprechen können und tatsächlich auch schon den ersten Kunden haben. Das heißt, wir organisieren nicht nur noch die Matches, sondern wir werden tatsächlich von Vereinen und Unternehmen proaktiv auch gebucht für unsere Expertise. Und das ist ein spannender Weg. Und so habe ich es mir damals auch aus meiner Sicht auch vorgestellt, weil ich mich ja für diesen ehrenamtlichen Weg entschieden habe. Also mir war es ganz wichtig, dass ich weiterhin in der Männerbundesliga bleibe. Einerseits, weil ich denke, es braucht die Frauen und andererseits, weil ich auch meinen Job liebe. Und deswegen ist es Stand jetzt tatsächlich die Idee, beides parallel weiterhin laufen zu lassen. Aber auch immer wieder mit Anpassungen. Also ich bin tatsächlich auch seit letztem Jahr in einer 4-Tage-Woche, um mich genau diesen operativen Themen von The League jetzt nochmal stärker zu widmen.
Also erstmal beeindruckend natürlich, dass diese Initiative so aus dem Ehrenamt-Gedanken heraus entstanden ist, und dass du da schon 4, 5, 6 Städte da akquiriert hast und gleichzeitig so unter uns, das ist so der typische Weg, das ist auf 4-Tage-Woche gehen und dann gibst du vielleicht irgendwann nochmal das Gespräch auf eine andere Art Verteilung und zack, dann bist du drin. Ist das die, oder kannst du nochmal einmal so sagen, was ist denn das Ziel eigentlich von The League? Was ist euer Auftrag? Wann sagt ihr, hey, dafür sind wir genau die Richtigen, weil?
Damals war es immer, wir wollen erstmal, unser Fokus liegt auf die Zielgruppe Frauen und nicht-binäre Personen. Die wollen wir ein Stück weit empowern, wir wollen Wissen mitgeben und wir wollen das Thema sichtbar machen. Wir wollen aber The League gleichzeitig so groß werden lassen, dass wir natürlich darüber hinaus, über die Matches hinaus, eine gewisse Strahlkraft haben und auch ein Narrativ beeinflussen können im Sinne von, wir sind sehr wohl da und es braucht strukturelle Veränderung. So weit sind wir schon, dass wir auch immer wieder die Möglichkeit hatten, an unter anderem politischen Tischen zu sitzen oder ja auch auf unterschiedlichsten Bühnen mal sitzen und die Möglichkeit haben. Und das ist auch eine Funktion von uns sozusagen als Sprachrohr auch dienen und das sehr auf so einer fachlichen Ebene. Das ist etwas, was ich, jetzt hat sich das gebessert, aber das ist etwas, was mir sehr oft gefehlt hat, dass Begriffe wie Quote zum Beispiel in einen Raum geworfen wurden und sehr kurz gedacht wurde und nicht auf einer sachlich-fachlichen Ebene darüber gesprochen wurde. Und das wollten wir mit The League ein Stück weit ändern und beeinflussen. Das war so der Weg. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben eine Expertise durch The League, also Veranstaltungen zu organisieren, Bühnen zu kuratieren. Und losgelöst von The League haben wir ja alle ja auch eine Expertise. Ne? Also ich zum Beispiel bin stark im Thema werteorientierte Führung und Talententwicklung drin. Wir haben Camilla Benatar von Victoria Berlin, die im Thema Sales ganz vorne mit dabei ist. Dr. Solveig Wolfers-Pommerenke, die im Thema Rassismus und Sexismus viel unterwegs ist deutschlandweit. Und da sind wir gerade dabei, uns sozusagen so aufzustellen, dass man uns auch buchen kann für unterschiedliche Themen und Anliegen. Jetzt fällt mir auch gerade ein, so gut kann ich mich verkaufen, nämlich nicht. Ich bin systemische Beraterin, also ich begleite tatsächlich auch noch Fach- und Führungskräfte in persönlichen und beruflichen Anliegen. Und da sind wir gerade, und ich teile das auch gerne offen und transparent, weil ich glaube, das braucht es auch, da sind wir gerade einfach schlichtweg dabei, uns zu orientieren, zu fokussieren, wie bleiben wir weiterhin auf diesem Weg, dass wir die Community haben und ehrenamtlich agieren und gleichzeitig, wo können wir uns zugestehen, dass ein Ehrenamt auch nicht reicht beziehungsweise begrenzt stattfinden kann und wo müssen wir gegebenenfalls ja Veränderungen auch nochmal im persönlichen Umfeld irgendwie voranbringen.
Wenn du nochmal so ein bisschen reflektierst, zurückguckst, wie hat sich das denn bisher so entwickelt? Also wo stehen wir gerade? Wie war es, als du 2020 zu diesem Thema kamst, beziehungsweise die Gründung von The League vorangetrieben hast? Und wo stehen wir da jetzt gerade? Was für welche Entwicklung haben wir da bereits genommen im Sportbusiness?
Ich würde sagen, und da bin ich bei Lisa, du hattest vorhin auch gesagt, es ist da schon auch eine Entwicklung zu sehen, im Sinne, dass auch darüber gesprochen wird und auch eine gewisse Sprache sich entwickelt hat. Und dann muss es aber immer um mehr gehen, als nur zu sprechen. Denn wenn wir uns jetzt aktuell so die Zahlen angucken, also zum Beispiel im Deutschen Basketballbund sind 0% Frauen in den Führungsgremien. In der Deutschen Bundesliga, in der ersten und zweiten Bundesliga sind es, meine ich, 6% Frauen. Also das sind Fakten, mit denen wir arbeiten müssen. Und da ist auf jeden Fall noch einen Weg zu gehen, wo ich denke, Unternehmen und Vereine müssen sich dessen bewusst sein, dass es nicht ausreicht, einen reaktiven Ansatz zu haben, also zu bestimmten Themen oder Feiertagen wie der 8. März zu reagieren, sondern wirklich präventiv sich diese Zielgruppe zu analysieren und natürlich auch eine Strategie zu entwickeln, um wirklich langfristig für eine strukturelle Veränderung zu sorgen. Soweit würde ich sagen, sind wir noch nicht, aber das Thema ist da und auch wenn es ein Trendthema ist, darüber kommen die Themen, es fängt mit einem Trend an und dann muss man dafür sorgen, dass es nicht nur bei einem Trend bleibt. Und was mir immer wichtig ist, zu sagen, die Bitte, dass Menschen sich das auch strukturell mal anschauen. Also ein Beispiel zu nennen, schauen wir uns unterschiedliche Sportkongresse an, die in Deutschland stattfinden, dann ist sehr klar, wo sind Frauen gegeben und wo nicht auf der Bühne. Also ich spreche noch gar nicht von den Teilnehmenden, da dominieren die Männer natürlich noch sehr stark. Frauen werden zu Frauenthemen eingeladen, also in dem Fall Frauen im Fußball, Frauen im Sport. Zu sowas wird man eingeladen und gebucht, aber alles darüber hinaus. Und da müssen wir hinkommen. Das findet wenig bis gar nicht statt. Also ich kann gar nicht mehr mitzählen, auf wie vielen Bühnen und Podcasts ich war, um über das Thema Frauen im Sport zu sprechen. Und versteht mich nicht falsch, dafür bin ich sehr dankbar und das ist ja auch unsere Aufgabe. Und gleichzeitig ist meine Expertise, für die ich studiert habe und wo ich wirklich für arbeite, ist ja eine ganz andere. Und da fehlt es mir tatsächlich noch nach diesem differenzierten Blick und diesen Muster zu erkennen, dass wir dahin kommen müssen.
Um da vielleicht einmal kurz einzuhaken, also ich finde, was man schon... Also was mir so auffällt, und da ist The League auch so ein absolutes Beispiel für mich, als ich damals angefangen habe, so in diesem Fußball-Business irgendwie zu arbeiten, also A, gab es, glaube ich, noch weniger Frauen in dem Bereich und vor allem hatte man immer das Gefühl, dass wir Frauen gegeneinander kämpfen, weil es gibt ja nur einen Platz am Tisch für eine Frau in diesem Bereich Und wenn man diesen Platz hat, dann will man den auch nicht mehr hergeben. Und deswegen hat man so automatisch, und das habe ich auch in mir selber beobachtet, immer so ein Konkurrenzverhalten entwickelt. Und ich finde, was man in den letzten Jahren sieht, dass das total aufbricht und mehr es dazu kommt, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen. Und deswegen sage ich auch, The League ist so ein wunderschönes Beispiel, weil endlich mal so ein Raum geschaffen wurde, wo sich diese Frauen treffen, ohne halt die Männer drumherum, sondern einfach man sich austauschen kann und merkt, ey, ich habe genau die gleichen Themen oder ähnliche Themen wie andere, die entweder in der gleichen Sportart tätig sind oder im gleichen Bereich. Und dadurch, glaube ich, viel mehr so eine Aufbruchsstimmung innerhalb dieser Frauen ist nach dem Motto so, hey, wir müssen unsere Plätze uns viel besser auch gemeinsam leider immer noch erkämpfen teilweise, aber halt wir können viel mehr erreichen, wenn wir gemeinsam irgendwie auch Dinge versuchen und uns irgendwie eher unterstützen, als gegeneinander zu arbeiten. Und das also ist aus meiner Sicht ist etwas, was sich in den letzten Jahren total entwickelt hat und halt, wie gesagt, durch auch Initiativen wie The League.
Jetzt haben wir ja, du hast gesagt, du bist überwiegend gebucht für das Thema Frauen, für das Thema Diversität im Sportbusiness. Das ist ja auch vielleicht nicht ganz vorwurfsvoll den Buchern gegenüber, weil das ist ja auch das ist ja auch die Botschaft, die du mit The League raussendest. Ne? Also deswegen habe ich vorhin so gefragt, was ist die Mission, was wollt ihr verändern, was ist das Thema? Und korrigiere mich da gerne, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, geht es schon darum, auch die gerade das Thema der Diversität im Sportbusiness voranzutreiben.
Ich sehe da gerade zwei Ebenen. Also das eine ist natürlich, dafür habe ich mich ja bewusst entschieden, nach vorne zu treten mit meiner Person und dafür sozusagen ja auch zu sprechen. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist aber jetzt losgelöst von der Ebene, dass ich die Gründerin von The League bin. Es geht dann jetzt auch bei der Ebene gar nicht um meine Person, sondern was beobachte ich für eine Entwicklung? Und ich beobachte sehr wohl die Entwicklung, dass unter anderem das Thema Frauenfußball natürlich immer mehr im Kommen ist und die Bühnen dafür gegeben sind und darüber gesprochen wird. Es geht aber einfach immer um mehr als nur Frauenfußball, sondern auch alles andere, was irgendwie stattfindet an Trendthemen im Sport und Sportbusiness. Und da, wenn man sich die Bühnen anschaut, sind Frauen wenig bis gar nicht gegeben. Und da ist einfach ein Muster zu erkennen, was wir aufbrechen wollen. Das reicht natürlich nicht aus, dahin zu gehen und zu sagen, so macht ihr es nicht. Und das ist das, was auch so ein Stück weit jetzt immer mehr auch zu unserer Mission wird, dass wir nicht mehr dieses Verspielte, wir machen nur die Matches und wir haben den Fokus auf unsere Community, sondern wir haben die Matches und bündeln unsere Expertise strategisch und bieten die an Unternehmen und Vereine an, was wir jetzt auch schon machen, wo wir zu unterschiedlichen Themen und Anfragen Workshops durchführen oder auch so Strategieprozesse begleiten. Das ist so das, wo wir sozusagen jetzt begleiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, auch langfristige Lösungen oder langfristige Maßnahmen zu implementieren bei sich im Unternehmen. Das eine ist immer, was kommuniziere ich nach außen als Unternehmen oder Verein zu dem Thema, wo man aber eigentlich reinschauen muss, ist sozusagen der innere Maschinenraum. Was findet denn da statt an Maßnahmen und Strukturen? Und das ist das, was wir mit The League machen.
Lisa, seht ihr euch dem Projekt mit der Gründung von Victoria Berlin als ausschließlich die Frauenmannschaft dann auszugründen und zu professionalisieren. Seht ihr euch da auch als Role Model für Steffis Thema, für Diversität im Fußball? Oder war es die Leidenschaft für einen Sportverein und das ist jetzt einfach zufällig ein Frauenverein geworden und zufällig seid ihr alles Gründerinnen?
Nee, wir sehen uns da schon natürlich oder anders gesagt, die Idee ist ja dadurch entstanden, dass wir sechs Gründerinnen alle irgendwie einen Berührungspunkt hatten zu dem Thema Frauenfußball und alle nicht so wirklich happy waren, entweder mit der eigenen Situation, also bei mir die berufliche Situation, ich arbeite im Fußball. Ich versuche das Thema Frauenfußball nach vorne zu bringen, aber es funktioniert nicht, sondern keiner hat irgendwie das Interesse, obwohl aus meiner Sicht auch schon vor 5, 6, 7 Jahren dieses Potenzial eigentlich da war, was man jetzt langsam erkennt im Frauenfußball, gepaart halt mit der Situation, dass wir gesagt haben, ey, wir sitzen hier in Berlin. Berlin schimpft sich, die Sporthauptstadt Deutschlands zu sein und hat auch tolle, große Vereine, die sich aber alle fast ausschließlich um den Männersport drehen. Also als wir damals 2022 oder die ersten Gespräche und Gedanken, die wir hatten, die sind auch in 2020 entstanden. Und als wir da die ersten Gespräche geführt haben, da ist uns relativ schnell deutlich geworden, dass auch die großen Vereine eigentlich damals kein Interesse hatten, irgendwie das Thema Frauenfußball größer zu spielen. Und das war für uns wahnsinnig unverständlich, warum das so ist. Und deswegen war es von Anfang an für uns klar, wir wollen hier in Berlin ein Frauenfußballteam übernehmen, um halt dieser, ich sag mal, dieser Stadt auch den Fußball, den Frauenfußball zu bieten, den die Stadt verdient hat, nämlich in der ersten Liga. Und deswegen war es für uns von Anfang an klar, wir wollen auf jeden Fall ein Frauenteam übernehmen, um natürlich auch einen Impuls zu setzen, und zu sagen so, hey, hier, es gibt Frauen, die Fußball spielen, auch in Berlin, die auch erfolgreich spielen, und auch in dem Sinne eine Vorreiterrolle einzunehmen, um mehr Aufmerksamkeit insgesamt für das Thema Frauenfußball und Frauensport zu generieren. Also ohne jetzt zu sagen, dass alles so machen sollen wie wir, aber uns ging es natürlich schon darum, auch zu zeigen, vor allem auch, dass man anders an das Thema Frauenfußball rangehen kann, wie es jetzt vielleicht die großen Vereine machen, sondern halt mit einem mit einem anderen Markenverständnis, mit einer anderen Attitude, mit mehr Mut, mit mehr Boldness. Also das war uns schon wichtig.
Ich mach mal abschließend zu, also eigentlich haben wir uns ja hier getroffen, um ein bisschen über Gründung zu sprechen. Gründung für im Sportbusiness. Jetzt sind wir, war fast ja vorauszusehen, sind wir auch ein bisschen abgedriftet, weil es auch um das Thema Frauen im Sportbusiness geht. Aber vielleicht so die Abschlussfrage zu diesem Teilbereich. Sag mal, gibt es denn andere gute Beispiele, die auch vielleicht euch als Vorbild gedient haben, euch beide sogar, oder die aktuell so parallel vielleicht sich mitentwickelt haben zu euch, sodass die Community, die Hörer und Hörerinnen hier nochmal einmal vielleicht auch noch ein, zwei andere beeindruckende Beispiele mitnehmen, bevor wir dann in das Thema Gründung nochmal tiefer eintauchen. Aber habt ihr da ein Modell gehabt, Lisa, wo ihr sagtet, Mensch, so wie die Frauen-Volleyball-Bundesliga das macht, da werden die Frauen besser bezahlt als die Männer. Das ist das Model, was wir uns herannehmen, da gehen wir hin. Also ich habe übrigens eine tolle Podcast-Aufnahme letztes Mal mit der Julia Retzlaff gemacht, die Geschäftsführerin, und die hat da auch ganz toll darüber berichtet, wie das in der Frauen-Volleyball-Bundesliga funktioniert oder generell in dem Volleyballsport. Also gibt es so andere gute Beispiele, gab es für euch Vorbilder?
Ja, total. Also ich glaube, die abschließende Idee oder Vision, die kam auch genau von so einem Beispiel, nicht von Angel City FC, die tatsächlich in dem Sommer 2020 an den Start gegangen sind. Natalie Portman da als als die treibende Kraft dahinter tatsächlich damals losgegangen ist und dieses Team gegründet hat. Und dieses Team halt auch basierend auf einem, zum einen auf einem weiblichen Gründerinnen-Team, aber auch mit einer Community drumherum und Investorinnen drumherum, die primär weiblich waren und auch mit dem Ziel, eine Community zu gründen oder sich zu entwickeln lassen in Los Angeles, wo es halt auch noch keinen Frauenfußball gab, und das halt erfolgreich kombiniert mit einer starken Marke. Und das war damals tatsächlich so der letzte Tropfen sozusagen, der dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, so dieses Modell, wie das die Gruppe bei Angel City an den Start gebracht hat, das muss es doch auch natürlich in adaptierter Form, passend für den deutschen Markt, das muss doch auch hier in Deutschland und ganz konkret auch in Berlin funktionieren. Also das kann ich so ganz klar sagen, das war unser Vorbild oder ist weiterhin auch unser Vorbild.
Das ist spannend, sehr gut.
Ich kann tatsächlich sagen, als es mit Angel City rauskam, weiß ich noch, dass ich mit weiteren Leuten gesagt habe, oh mein Gott, das braucht es in Deutschland auch, das müssen wir auch machen. Und dann ging Victoria Berlin mit einem lauten Knall raus und wir waren so, oh mein Gott, sie haben es gemacht, so cool. Also total beeindruckend. Bei mir war es tatsächlich, also auch ich habe mit The League das Rad nicht neu erfunden. Ich habe eher in eine andere Branche geschielt, aber tatsächlich auch in die Staaten, einer Designerin Jessica Walsh, die Ladies Wine and Design gegründet hat und eigentlich genau vom Konstrukt her das, was The League umsetzt und erreichen will, nur halt in einer anderen Branche, also in dem Bereich Design und in unserem Bereich Sport. Und natürlich gibt es viele andere Initiativen und Organisationen, die sich schon vor The League oder nach The League auf den Weg gemacht haben. Ich sage mal, umso mehr, umso besser. Also unter anderem Fußball kann mehr, die es ja jetzt auch in der Schweiz gibt. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass immer mehr Menschen sozusagen auch ihr eigenes Ding machen. Also da, wo man eher veränderungsresistente Strukturen hat, hatte ich einmal einen ganz spannenden Talk mit einer Zukunftsforscherin, die nochmal bestätigt hat, das ist der Weg, den Menschen gehen, wenn sie sich wenig bis gar nicht angesprochen fühlen oder sehen, dass Veränderungen nicht stattfinden, dass man anfängt sozusagen sein eigenes Ding zu machen. Und dann bestätigt sich ja an so Beispielen wie Victoria Berlin und The League, was für ein großer Need eigentlich gegeben ist.
Und das war schon unser erster Teil mit Steffi und Lisa. Freut euch nochmal auf nächste Woche. Da tauchen wir noch viel tiefer ein in das Thema Gründung, in die Herausforderungen, die beide dann da auch erlebt haben und auch das, was sie für die Zukunft weiter antreibt. Für heute erstmal herzlichen Dank, beste Grüße aus Hamburg und bis ganz bald. Ciao, ciao.